Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist schon wieder in die Mühlen der Politik geraten. Eigentlich fix und fertig ausgehandelt, galt die Abstimmung der EU-Umweltminister dazu heute nur noch als Formsache. Doch heute wird gar nichts dazu abgestimmt. Hintergründe gleich hier. Außerdem, Klimaaktivisten fordern von Bundeskanzler Scholz, die Bedrohung durch die Klimaerwärmung gehört in eine Regierungserklärung. Wir berichten über mehr Einsatz von PFAS, von Ewigkeitschemikalien in Pestiziden. Zur Erinnerung, die können Leberschäden auslösen, Hormonveränderungen. In Italien können Sie ein Haus für einen Euro bekommen. Und im Verbrauchertipp geht es um Fahrradhelme im Test. Die haben von der Stiftung Währentest nur dreimal die Note gut erhalten. Zuerst nach Berlin. Hungern, bis ihr ehrlich seid, so heißt eine neue Gruppierung der Klimabewegung. Nomen ist hier Omen. Teile der Gruppe sind in Hungerstreik getreten, bis die Bundesregierung sich aus Sicht der Klimaaktivisten ehrlich machen werde. Sie fordern die Regierung auf, die Bedrohung durch die Klimakatastrophe wirklich deutlich zu machen und was aus ihrer Sicht und der Forschung zu tun ist. Ab heute sind die Aktivisten in einem Protestcamp direkt am Bundeskanzleramt unterwegs. Manfred Götzke hat sie dort getroffen. Herr Götzke, was sind das für Leute? Wer sind diese Leute, die sich für diese radikale Form des Protests entschieden haben?
Also es sind zwei Leute, die in Hungerstreik getreten sind, zwei Männer, beide Umweltingenieure. Heute ist der 56-jährige Richard Kluse in den Hungerstreik getreten und schon seit dem 7. März, also seit 18 Tagen, ist der 49-jährige Wolfgang Metzler-Kick im Hungerstreik, nimmt seitdem nur noch einen Viertelliter Saft mit Nährstoffen und Wasser zu sich und das setzt ihm schon deutlich zu.
Gestern hatte ich einen total aggressiven Tag. Ich glaube, da hat das Adrenalin einfach reingedroschen und ich war unausstehlich für meine ganze Umgebung. Also nicht so cool. Heute dann eher, als wie wenn sie mir einen Stecker gezogen hätten. Das geht jetzt gerade langsam wieder besser. Kalt ist es auch noch. Ja.
Beide Hungerstreikenden sind schon seit Jahren in der Klimabewegung aktiv, sagen, alle anderen Formen des Protestes waren so gut wie gar nicht wirksam, weil wirksame Klimapolitik aus deren Sicht nicht umgesetzt wurde und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre immer weiter angestiegen ist.
Ich weiß sonst kein friedliches Mittel mehr, das irgendwie jetzt noch geeignet sein könnte, in dem kleinen Zeitfenster, das uns bleibt, noch Effekt zu haben.
Und deswegen hat er sich eben für diese radikalste Form des Protestes entschieden.
Also es ist eigentlich keine Gruppe oder steht da doch eine Gruppe dahinter? Und wenn ja, welche? Es gibt ja verschiedene.
Ja, es ist eine Gruppe, eine neue Gruppe. Es sind etwa 25 Leute, die bis Ende April hier im Camp im Regierungsviertel aktiv sind. Weitere sind in Deutschland verteilt. Und das sind alles Leute, die schon länger in der Klimabewegung aktiv sind. Also viele von Extinction Rebellion, viele auch aus der letzten Generation. Die hat ja ebenfalls mit einem Hungerstreik angefangen, vor 2,5 Jahren vor der letzten Bundestagswahl.
Mhm. Sagen Sie noch mehr was zu den konkreten Forderungen?
Ja, sie fordern den Bundeskanzler auf, wie sie sagen, einfache Wahrheiten zur Klimakrise in einer Regierungserklärung auszusprechen. Und zwar, dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet sei, dass der aktuelle CO2-Gehalt in der Luft viel zu hoch ist. Und dazu müsse die Politik eben auch mit Jahren Verspätung radikal umsteuern, nicht nur CO2 einsparen oder einfach nicht mehr emittieren, sondern eben auch CO2 aus der Luft holen, damit der Pfad für 1,5 Grad noch erreicht werden kann. Das sind Wahrheiten, das sind auch Erkenntnisse des IPCC und deshalb unterstützt auch Hans-Joachim Schellnhuber die Gruppe und auch diese Forderungen.
Also der Wissenschaftler.
Genau, der Klimawissenschaftler.
Ja. Nun ist ja aber das Hungern, erstmal ist ja die Frage, kann man da die Leute wirklich erreichen? Wir hatten ja auch beim Heizungsgesetz diesen Effekt, dass viele sich überfordert fühlen. Das greift ja auch wirklich finanziell stark ein. Wie weit will die Gruppe gehen? Macht die sich über so Rahmenbedingungen Gedanken?
Die macht sich Gedanken über Rahmenbedingungen, auch darüber, dass schon was getan wurde. Aber sie sagen, es ist einfach nicht genug und sie sind sehr entschlossen. Also Wolfgang Metzler-Kick sagt, er will so lange streiken, bis es diese Regierungserklärung gibt.
Die Verdrängung muss endlich beendet werden. Und wenn die Verdrängung nur dadurch beendet werden kann, dass die Menschen dann hinterher fragen, ja, warum ist denn der Typ da gestorben? Und die Antwort dann lautet, weil er wollte, dass die Regierung die Wahrheit ausspricht. Dann hoffe ich, dass auf die Art und Weise der Inhalt der Forderungen an die Öffentlichkeit kommt.
Also er sagt, er will wirklich bis zum Äußersten gehen.
Manfred Götzke vom jüngsten Klimacamp in Berlin. Danke für diese Information. Es wirkt wie eine never-ending story. Bereits vergangenen Mittwoch verschoben die EU-Mitgliedstaaten eine geplante Abstimmung, mit der das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur endgültig in trockene Tücher kommen sollte. Der Grund: zu wenige Regierungen hatten Zustimmung signalisiert. Dabei ist dieses EU-Gesetz fix und fertig ausgehandelt. Heute stand es dann eigentlich auf der Tagesordnung der EU-Umweltminister. Die Verabschiedung durch diese galt nur noch als Formsache. Caroline Born in Brüssel. Übers Wochenende verschwand das Gesetz dann wieder von der Tagesordnung. Wie ist das alles jetzt zu deuten?
Also die belgische Ratspräsidentschaft hat gesagt, sie hat die Abstimmung aus folgendem Grund gecancelt.
Hungary has changed its vote. We have to understand why they do that.
Also Ungarn hätte sich umentschieden, sagt Alain Maron, der zuständige belgische Minister. Und dazu hat auch die ungarische Ministerin direkt gesagt, ja, sie befürwortet zwar Teile des Gesetzes, aber sie würde das Ganze gerne auf nationaler Ebene regeln, damit die Mitgliedstaaten flexibler bleiben. Und neben Ungarn ist es eben auch Italien, die Niederlande, Polen und Schweden, die dagegen sind. Und wir haben auch drei Enthaltungen, so wie wir es hören, von Belgien, Finnland und Österreich. Das heißt, es reicht nicht für eine qualifizierte Mehrheit. Dafür bräuchten wir 15 Mitgliedstaaten, die 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Und Belgien als EU-Ratspräsidentschaft sagt zwar, sie tun alles, um diese Mehrheit noch zusammenzubekommen, aber wir hören auch, dass Belgien angeblich bei den Gegnern des Gesetzes nochmal speziell nachgefragt haben soll, die vielleicht sogar mobilisiert haben soll. Und das würde zusammenpassen damit, dass der liberale belgische Ministerpräsident schon vor längerer Zeit eine Regulierungspause im Umweltbereich gefordert hat und auch speziell das Renaturierungsgesetz angesprochen hat. Denn wir haben ja nicht nur Europawahlen im Juni, sondern auch nationale Wahlen hier in Belgien. Und auch hier gab es große Bauernproteste. So könnte also die Motivation Belgiens sein, jetzt doch noch gegen das Gesetz sich zu stellen.
Die Aushandlung zuvor war ja auch schon eine lange Geschichte. Es galt schon vor einem Jahr als ausgehandelt. Dann fingen die EVP an zu bremsen, also die Konservativen. Was sind die wichtigen Streitpunkte?
Also grundsätzlich ist die Kritik zu viel Bürokratie für die Bauern, dass sogar die Ernährungssicherheit gefährdet sein könnte, weil landwirtschaftliche Flächen wegbrechen zugunsten des Naturschutzes. Oder dass die Ziele viel zu pauschal seien, dass man da allen Mitgliedstaaten nur eine Schablone überpresst. Man muss aber auch sagen, das Gesetz wurde in den Verhandlungen deutlich abgeschwächt. Also wir haben jetzt eine Notbremse drin. Wir haben viel stärkeren Spielraum bei der Umsetzung. Und da hat die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke heute nochmal bedauert, dass aber trotzdem eine Mehrheit fehlt.
Es lag ein Kompromiss vor, der niemanden überfordert und dennoch die erforderlichen Schritte zum Schutz unserer Lebensgrundlagen ermöglicht hätte.
Und so wie Steffi Lemke es sieht, ist es ein fatales Signal für den Naturschutz in Europa.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn dieses Gesetz jetzt nicht kommt, was fehlt dann?
Also das Gesetz ist ein Baustein des Green Deal, der dann wegbrechen würde.
Also wir haben zur Klimaneutralität in Europa?
Ja, richtig. Wir haben aus diesem Klimaschutzplan auch schon die Pestizidverordnung, die gekippt wurde, also die den Pestizideinsatz eigentlich verringern sollte, um das Artensterben einzudämmen. Ebenfalls hat die EU-Kommission die Umweltauflagen gelockert bei den Brachflächen, also dass nicht mehr 4% der Äcker Brache sein müssen. Das ist insgesamt für die Biodiversität, für deren Schutz nicht gut. Intakte Ökosysteme sind ja nicht nur Lebensräume für Insekten und Pflanzen. Auch als Lebensgrundlage für Bauern sind gesunde Böden wichtig. Also in diese Richtung, das hätte man dann nicht mehr.
Caroline Born über die Information, dass das EU-Naturwiederherstellungsgesetz schon wieder offenbar auf der Kippe steht. Dankeschön. PFAS steht für oder polyfluorierte Alkylverbindungen. Das sind überall gegenwärtige, weil vielseitige Chemikalien. Sie werden von der Bratpfanne bis zur Zahnseide eingesetzt. Und weil sie sich Jahre bis Jahrhunderte hartnäckig in Flora, Fauna und im Mensch halten, werden sie auch Ewigkeitschemikalien genannt. Sie können unter anderem unsere Hormonsysteme schädigen. Die Umweltbehörden von 5 EU-Mitgliedstaaten haben daher auch ein Verbot von PFAS in allen Bereichen beantragt, wo sie nicht ganz dringend benötigt werden. Ja, und man versucht eben von ihnen wegzukommen, auch in der EU, was allerdings wenig bekannt ist. PFAS spielen auch in Pflanzenschutzmitteln eine immer wichtigere Rolle. Daniela Siebert berichtet.
Vor allem Erdbeeren, Pfirsiche und Aprikosen können hoch belastet sein. Das hat das Pestizidaktionsnetzwerk Pan-Europe herausgefunden, gemeinsam mit Partnerorganisationen aus EU-Mitgliedsländern wie Belgien, Österreich, Deutschland und Ungarn. Für ihre Untersuchung haben sie eigenen Angaben zufolge zahlreiche Daten europäischer Überwachungsbehörden ausgewertet und beunruhigende Ergebnisse gefunden. Zum einen steigt demnach der Einsatz PFAS-haltiger Pestizide in Europa, zum anderen die Rückstände in Nahrungsmitteln und damit die Gesundheitsrisiken für die Menschen, die sie zu sich nehmen. Verantwortlich könnte eine Regulierungslücke der EU sein. Studienautorin Salome Roanel von Pan Europe fasst die Problematik so zusammen.
Je länger und häufiger sie ausgebracht werden, desto mehr reichern sich die PFAS in der Umwelt und der Nahrungskette an. Damit wächst auch das potenzielle Risiko für Menschen und Umwelt.
In Frankreich beispielsweise sei der Verkauf von PFAS-Pestiziden in den letzten Jahren stark angestiegen, bilanziert die Studie, konkret um Faktor 3 in 12 Jahren. Ganz legal, denn in der EU seien derzeit 31 solcher Wirkstoffe zugelassen, so die Untersuchung. PFAS sind hitzebeständig und wasserabweisend und haben noch weitere auf den ersten Blick nützliche Eigenschaften. Was sie so beliebt macht in Pestiziden, Salome Roanel.
Die sind einfach sehr stabil. So können sie lange auf der Frucht verbleiben, nachdem sie versprüht wurden. Dadurch bleiben sie aber auch lang in der Umwelt. Sie werden genutzt, weil sie die Effizienz der Pestizidprodukte steigern sollen, indem sie deren Stabilität erhöhen.
Allerdings warnt die EU-Umweltagentur, dass PFAS bei Menschen die Leber schädigen können, sowie die Funktion der Schilddrüse und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Einige Stoffvertreter lösen sogar mutmaßlich Krebs aus. In Deutschland wacht das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL über den Einsatz von Pestiziden. Von den über 1000 hierzulande zugelassenen Pflanzenschutzmitteln enthielten etwa 140 PFAS, bestätigt die Behörde. Quer durch alle Anwendungsbereiche, vor allem jedoch in Herbiziden und Fungiziden. Pan Europe und Co. konzentrierten sich bei ihrer Recherche auf Rückstände von PFAS in Obst- und Gemüsearten. Erdbeeren, Pfirsiche und Aprikosen stachen besonders hervor. In ihnen wurden 2021 teilweise 3 bis 4 verschiedene PFAS gefunden. Auch einige EU-Länder fielen mit besonders großen Belastungen auf. Griechenland, Belgien, Spanien, Portugal, Österreich und die Niederlande. Außerdem Importware aus Costa Rica, Indien und Südafrika. Salome Roanel.
Die Studie zeigt, wie weit verbreitet PFAS-Gehalte sind und dass sie über die Jahre anstiegen, vor allem zwischen 2011 und 2021. Da hat sich die Kontamination verdreifacht. In manchen EU-Mitgliedstaaten war der Anstieg größer als in anderen. In Deutschland lag er über dem Durchschnitt.
Wer das Risiko meiden wolle, derlei zu essen, müsse zu Bioprodukten greifen, rät Salome Roanel. Dort seien diese Pestizide nicht zugelassen. Viele der Belastungen in ihrer Studie liegen unter den zulässigen Höchstrückstandsgehalten, die für den jeweils einzelnen Stoff gelten. Die Kritiker um Salome Roanel halten sie aber dennoch für relevant, weil sie die Grenzwerte als zu großzügig erachten, vor allem seien Cocktaileffekte nicht berücksichtigt, beispielsweise wenn mehrere PFAS in einer Erdbeere enthalten sind oder mit anderen Chemikalien zusammenwirken. Pan Europe und seine Mitstreiter setzen sich daher dafür ein, dass es in der EU zu einem Verbot dieser fluorierten Stoffe in Pestiziden kommt.
Sie halten sich lange in der Umwelt. Dem wird die Pestizidregulierung derzeit nicht ausreichend gerecht. Die EU-Gesetzgeber müssen das strenger regeln. Auch die Risikoermittlung bei Chemikalien muss so verändert werden, dass sie Langzeiteffekte erfasst, die durch ständige Exposition auch für die menschliche Gesundheit entstehen.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit teilt die Sorgen von Pan-Europe und seinen Mitstreitern nicht. Auf Nachfrage teilt es mit, Zitat:
Eine Regulierungslücke besteht aus hiesiger Sicht nicht.
Aus der BVL-Antwort geht hervor, dass das Bundesamt die Bewertungsverfahren im Rahmen der Pestizidzulassungen für besser hält als die Verbotskriterien, die die Europäische Chemikalienagentur derzeit im Rahmen der Chemikalienverordnung REACH prüft. Zitat:
PFAS-haltige Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe werden regulär in einem gesonderten, weitaus aufwendigeren Bewertungsverfahren auf mögliche Gefahren und Risiken für Gesundheit und Umwelt hin geprüft. Die Ergebnisse werden bei den einzelnen Genehmigungsentscheidungen für Wirkstoffe auf EU-Ebene sowie den sich anschließenden Zulassungsentscheidungen auf nationaler Ebene berücksichtigt.
Von einem pauschalen Verbot wären auch sehr wichtige Wirkstoffe betroffen, für die es keine vergleichbaren Alternativen gäbe, so das BVL, was sich auf die Verfügbarkeit wichtiger Lebensmittel auswirken könne. Landwirte, die von sich aus auf PFAS-haltige Pestizide verzichten möchten, stehen derweil vor einer unüberwindlichen Hürde: Intransparenz.
They simply don't know it because it's not written on the label. It's simply something they are not made aware of.
Die Anwender könnten sich nicht für PFAS frei entscheiden, weil dazu die Angaben auf den Produkten fehlten, erklärt Salome Ronell und plädiert dafür, dass sich das ändert. Das BVL bestätigt diese Tatsache. Derzeit sei es nicht vorgeschrieben, auf den Etiketten auf diese Inhaltsstoffe hinzuweisen.
Daniela Siebert über den zunehmenden Zusatz von PFAS, also Ewigkeitschemikalien, in Pestiziden. Wohnungen und Häuser sind in vielen Regionen Deutschlands ein knappes, oft unbezahlbares Gut. Dann gibt es andere Regionen, die mit Leerstand kämpfen. In Italien wollen immer mehr Dörfer gezielt der Landflucht entgegensteuern. Das Modell: ein Haus für nur einen Euro. In einem kleinen Dorf in der Toskana wird dies durchaus erfolgreich praktiziert. Verena Schelter hat sich dort umgesehen.
In engen Kurven schlängelt sich die Straße den Berg hinauf. Oben angekommen erwartet einen ein atemberaubender Ausblick über die Gebirgslandschaft der Garfagnana in der Toskana. Hier befindet sich das kleine mittelalterliche Dorf Vergemoli. Es ist Teil der Gemeinde Vergemoli di Fabbriche. Wer Natur und Ruhe sucht, wird hier fündig. Doch Bürgermeister Michele Giannini befürchtet, dass es auf Dauer zu ruhig werden könnte.
Meine Gemeinde hat 700 Einwohner. Vor 50 Jahren waren es noch mehr als 3000. Das sagt einiges über den Leerstand hier aus. Leere Häuser bedeuten, dass hier nur wenige Menschen leben. Wenn es nur wenige Menschen gibt, gibt es auch immer weniger Kinder, die zur Schule gehen, und die Schulen werden geschlossen.
Um diesen Trend aufzuhalten, hatten sie hier im Ort vor knapp 10 Jahren eine Idee. Die Gemeinde hat leerstehende Häuser aufgekauft und sie dann zum symbolischen Preis von 1 Euro wieder zum Verkauf angeboten. So wie das alte Steinhaus, vor dem Bürgermeister Giannini jetzt steht. Es ist das einzige 1-Euro-Haus, das noch nicht verkauft ist.
Dann öffne ich jetzt die Tür.
Attenzione.
Vorsicht! Wie Sie sehen können, ist das Dach eingestürzt. Wenn es noch weitere 8 oder 10 Jahre leer steht, stürzen auch noch die Wände ein. Das wird dann richtig gefährlich.
Gegenüber der Eingangstür befindet sich eine Nische in der Wand, in der die Figur des heiligen Antonius steht. Rechts davon hängt das eingerahmte Porträt eines jungen Soldaten. Der Uniform nach ist es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Der heilige Antonius und das Soldatenporträt scheinen beinahe das einzig Intakte an diesem Haus zu sein. Das Dach ist eingestürzt, durchs Fenster wächst der Efeu. Wer würde so etwas kaufen? Ein Tal weiter befindet sich der kleine Weiler Fabbriche di Valico. Es gehört ebenfalls zur Gemeinde von Bürgermeister Giannini. Hier hat Paolo Giusti für 1 Euro ein Haus gekauft. Stolz deutet er auf eine steinerne Tafel, die in die Hausfassade eingelassen ist.
1731, das Haus ist praktisch 300 Jahre alt.
Auch dieses Haus gleicht aktuell eher einer Ruine als einem toskanischen Traumhaus. Aber Giusti hat große Pläne und schon mit den Renovierungsarbeiten begonnen.
Wir haben das Gebäude bereits gesichert. Als ich es gekauft habe, war es einsturzgefährdet. Und deshalb haben wir als erstes das Dach erneuert.
Er wird wahrscheinlich insgesamt etwa 100.000 Euro investieren müssen. Für Giusti trotzdem ein gutes Geschäft. In der Toskana sei allein der Baugrund sehr teuer. Die Gemeinde hat bereits 100 Häuser verkauft. etwa die Hälfte für 1 Euro. Die anderen Häuser für 5.000 bis 20.000 Euro, je nach Zustand der Gebäude. Die Kommune unterstützt, wo sie kann, bei Bauanträgen und Genehmigungen sowie bei der Suche nach Architekten und Bauunternehmen. Die einzige Auflage, die Fassade muss erhalten bleiben, damit sie in das historische Erscheinungsbild des Ortes passt. Auch Ausländer hätten hier bereits zugeschlagen, darunter ein Engländer, eine dänische Familie und sogar ein Brasilianer. Und nicht nur das, erzählt Bürgermeister Giannini.
Es sind bereits mehr als 50 Menschen hierher gezogen, auch Familien mit Kindern. Das Projekt hat aber vor allem die Wirtschaft angekurbelt, denn so ein Haus muss renoviert und instand gehalten werden und so werden Arbeitsplätze geschaffen.
Die Hoffnung auf neues Leben im Dorf, sie ist wieder da. Letztes Jahr ist in Fabrica di Vergemoli sogar erstmals seit 10 Jahren wieder ein Kind geboren worden.
In Deutschland gibt es bekanntlich keine Helmpflicht für Fahrradfahrer, trotz des Risikos, sich bei einem Unfall ernsthaft am Kopf zu verletzen. Die Stiftung Warentest hat Fahrradhelme untersucht und dabei auch auf die derzeit stark beworbenen Schutzhelme für schnellere Elektrofahrräder geachtet. Die Untersuchungsdetails stellt Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp vor.
Dass ein Fahrradhelm vor gefährlichen Kopfverletzungen schützen kann, dürfte den meisten Radlerinnen und Radlern längst bewusst sein. Allerdings zeigen Statistiken, über alle Altersgrenzen hinweg trägt hierzulande nur rund ein Viertel einen solchen Schutzhelm. Tendenz immerhin steigend. Für die Stiftung Warentest sind 3 Anforderungen entscheidend. Ein guter Helm muss den Kopf verlässlich bei einem Aufprall schützen können. Er darf bei einem Sturz nicht verrutschen und sollte natürlich auch bequem zu tragen sein. Untersucht wurden 14 sogenannte City-Helme für Erwachsene, darunter auch 3 Modelle, die speziell für Elektrofahrräder mit erhöhter Geschwindigkeit ausgelobt sind. Eines vorab, diese Untersuchung hatte strengere Prüfanforderungen, als die Fahrradhelmnorm vorsieht. Warentesterin Maike Rix.
Wir lassen einen Prüfkopf mit den Helmen an verschiedenen Stellen aufschlagen, sowohl auf einem waagerechten als auch auf einem schräg gestellten Untergrund. Und nur 3 Helme im Test haben das da geschafft, insgesamt auf ein Gut zu kommen. Viele hatten Schwächen, vor allem im Schutz im seitlichen Bereich.
Das Gros der Helme konnte somit bei der Dämpfung zum Schutz vor Kopfverletzungen lediglich befriedigende Bewertungen erreichen. Durchwachsener waren die Ergebnisse bei der Abstreifprüfung. Schließlich muss ein Helm zuverlässig am Kopf befestigt sein.
Die meisten Helme im Test waren abstreifsicher, auch die Verschlüsse haben gehalten. Aber ein Produkt ist durchgefallen, das ist der Casco eMotion 2. Der ließ sich nach vorne abstreifen und der Verschluss war gebrochen. Und damit hat der Helm gegen die Vorgaben der Fahrradhelmnorm verstoßen und hätte so gar nicht verkauft werden dürfen.
Auf dem Markt für Fahrradhelme werden immer wieder auch Verbesserungen oder Neuheiten angepriesen. S-Pedelec-Helme beispielsweise seien besonders gut für Elektrofahrräder mit bis zu 45 Kilometern pro Stunde geeignet. Hier gilt laut Straßenverkehrsordnung auch eine Helmpflicht. Einen prinzipiell besseren Schutz boten die etwas teureren 3 S-Klasse-Helme in dieser Untersuchung aber nicht, so Maike Rix.
Wir haben diese Helme härter geprüft mit höheren Geschwindigkeiten. Da haben sie auch befriedigend abgeschnitten. Wir haben aber zum Vergleich sie auch nochmal so wie die normalen Fahrradhelme geprüft. Und da boten sie ebenfalls befriedigenden Schutz, waren damit aber dann etwas schwächer als die besten der getesteten Fahrradhelme.
Nur wenige Helme in der Untersuchung waren übrigens auch bei Dunkelheit gut erkennbar, weil sie eine kleine Beleuchtung oder auch Reflektoren hatten. Ist dies nicht der Fall, empfehlen die Warentester, zumindest auf besonders knallig bunte Helmfarben zu achten. Die Testsieger.
Der UVEX Urban Planet in der Variante mit LED-Licht bietet den besten Unfallschutz insgesamt, kostet allerdings 130 Euro. Mit 90 Euro etwas günstiger ist der ebenfalls gute Lima Torino.
Und noch ein Hinweis. Nach einem Sturz sollten Fahrradhelme auf jeden Fall ausgetauscht werden. Denn auch schon kleine und kaum erkennbare Beschädigungen wie Risse können die Schutzfunktion bei einem Aufprall erheblich mindern.
Ja, und diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger und auch die anderen Beiträge finden Sie nachher auf deutschlandfunk.de und in unserer App DLF Audiothek und natürlich allen anderen Plattformen für Podcasts. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.